Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich könnte mir vorstellen, in den ganzen Compliance-Abteilungen vieler Großkonzerne in Deutschland, da muss ziemlich gerackert werden im Moment. Denn seit Anfang des Jahres gilt das deutsche Lieferkettengesetz für besonders große Unternehmen. Und die müssen jetzt also recherchieren, wo ihre ganzen Bauteile herkommen und unter welchen Bedingungen die produziert werden. Zum Beispiel Kohle, die aus Kolumbien angeliefert wird, gibt es da vor Ort Menschenrechtsverstöße im Bergbau oder die ganzen Teile im Auto, die seltenen Erden in Batterien und so weiter. Besteht da womöglich die Gefahr von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit? Und viele Unternehmen sagen, oh Gott, das ist gar nicht umsetzbar in der Praxis. Das ist einfach viel zu viel Aufwand. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass bald ein neues Lieferkettengesetz kommt, ein europäisches, das dann noch wesentlich strenger ist als das deutsche und noch viel mehr von den Unternehmen verlangt.
Das deutsche Gesetz, das war ein erster Schritt, aber das hatte meiner Meinung nach sehr viele Schwachstellen und die versuchen wir jetzt mit dem europäischen Gesetz auszubügeln.
Das hat die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini heute bei uns im Deutschlandfunk gesagt. Am Morgen im EU-Parlament wurde am Mittag über den Parlamentsvorschlag für so ein europäisches Lieferkettengesetz abgestimmt. Es wurde auch zugestimmt. Aber es gibt auch eine Reihe von Abgeordneten, die sagen, nee, so geht das gar nicht.
Geht es uns darum, das gute Gewissen für die Bürger in Europa zu erreichen, nach dem Motto, ihr könnt euch jetzt sicher sein, wir haben dieses Lieferkettengesetz und wenn ihr im Laden einkaufen geht, da ist gar nichts mehr, was irgendwie die Umwelt gefährdet oder wo Kinderarbeit dabei ist, dann kann man das machen. Oder geht es uns darum, dass wirklich die Familien dort Lebensperspektive bekommen, dass dort Wachstum entsteht, dass dort wirtschaftliche Leistungsfähigkeit entsteht, dass auch die Menschen vorankommen? Und da haben wir eben große Sorge, dass die derzeit vorliegenden Texte eher das Gegenteil erreichen.
Daniel Kaspari von der EVP-Fraktion zum Beispiel. Er sagt also sinngemäß gut gedacht, aber schlecht gemacht und dann im Zweifel sogar eher kontraproduktiv. Wir gucken uns das gleich mal genau an. Was sind die Vorschläge für das europäische Lieferkettengesetz? Was sind die Argumente für und gegen strengere Auflagen für die Wirtschaft? Und die Ukraine erlebt gerade wieder eine Welle heftiger Raketenangriffe, vor allem auch auf die Hauptstadt Kiew. Dabei sind auch wieder mehrere Menschen ums Leben gekommen. Was wir aber auch immer häufiger hören, sind Vorfälle oder Angriffe auf russischem Gebiet. Drohnen in Moskau, Sabotageaktionen, Angriffe in der russischen Region Belgorod. Und auch wenn Präsident Selenskyj und seine Sprecher immer wieder sagen, wir greifen kein russisches Gebiet an, einige Beobachter haben schon den Eindruck, das könnte immer mehr Teil der ukrainischen Verteidigungsstrategie werden. Was sagt das Völkerrecht dazu? Auch das ein Thema heute in der Tag am 1. Juni 2023 mit Josephine Schulz. Hi. Gabriela Keller ist Journalistin beim Recherchekollektiv Korrektiv und sie beschäftigt sich da sehr intensiv mit dem Lieferkettengesetz, mit dem deutschen, das es schon gibt, aber auch mit dem europäischen, das ja irgendwann bald kommen soll. Und ein Schritt auf dem Weg dahin wurde heute gemacht. Das EU-Parlament hat seine Position dazu beschlossen. Das ist jetzt aber noch nicht das EU-Lieferkettengesetz, wie es dann am Ende auch sein wird, sondern da muss noch debattiert werden mit den Mitgliedstaaten, die wieder ihre eigene Position haben. Aber unabhängig davon zeichnet sich ab, dass das europäische Gesetz wahrscheinlich wesentlich weitreichender wird als das, was wir in Deutschland haben. Und inwiefern, das hat Gabriela Keller so erklärt.
Also die zwei ganz kritischen Punkte sind zum einen, das EU-Gesetz die gesamte Tiefe der Lieferkette erfassen soll, wohingegen das deutsche Lieferkettengesetz sich also auf den direkten Zuliefer, praktisch das erste Glied der Lieferkette, beschränkt. Das war so ein Punkt, der sehr wichtig war, weil es meistens zu Verstößen eben kommt, wenn man tiefer in die Lieferkette reingeht und dann wiederum, wenn man sich nur auf das erste Glied bezieht, dann kann das relativ leicht unterlaufen werden, weil da muss man ja nur irgendwie noch eine Tochterfirma gründen und schon fällt das Ganze nicht mehr unter das Gesetz. Und der zweite, wahrscheinlich wichtigste Punkt ist die zivile Haftung, dass das Gesetz eben vorsieht, dass Unternehmen, die für Schäden verantwortlich sind, die sie hätten verhindern können, wenn sie ihre Sorgfaltspflichten erfüllt hätten in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverstöße, dass sie tatsächlich auf Schadenersatz verklagt werden können von den Betroffenen.
Das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt, der den NGOs immer ganz wichtig war, ganz wichtig ist und was ihnen auch im deutschen Lieferkettengesetz ja stark gefehlt hat, oder?
Richtig, ja. Das ist eben ganz wichtig, was die Wirksamkeit des Gesetzes angeht, weil man kann die schönsten Vorgaben drin haben und die schönsten Regelungen, aber die Frage ist halt letztlich immer, wie wird es kontrolliert und was folgt denn für eine Konsequenz, wenn sich die Unternehmen nicht daran halten? Das ist halt letztlich die beiden Dinge, die darüber entscheiden, ob das Gesetz wirkungsvoll ist oder nicht.
Heute Morgen hat die grüne EU-Abgeordnete Anna Cavazzini bei uns im Deutschlandfunk gesagt, dass sie auch hofft, dass ein europäisches Lieferkettengesetz strenger ist, was Umweltstandards zum Beispiel angeht, weil sie sagt, da ist das deutsche Gesetz ziemlich lasch. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, absolut. Also Umweltsorgfaltspflichten sind da praktisch nur ganz marginal überhaupt vertreten. Also das ist tatsächlich auch auf europäischer Ebene ein Streitpunkt und der ist seitdem, also das Gesetz hat ja schon eine sehr lange Genese. Also ganz ursprünglich gab es einen Initiativvorschlag des Parlaments. Und der ging noch sehr deutlich weiter, was Umwelt- und Klimapflichten angeht. Das ist schon alles ein bisschen rausgefiltert worden jetzt im Verlauf des Prozesses, der ja irgendwie über die unterschiedlichen Instanzen der EU geht. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Angriffspunkte für die Wirtschaftslobby. Der ist schon ein bisschen zurückgedrängt worden, aber die Umweltpflichten sind eben noch drin.
Können Sie kurz sagen, um was es da geht bei Umwelt- und Klimapflichten, damit man das so ein bisschen plastischer hat? Sind das dann Vorgaben mit Blick auf Abholzung oder auf verunreinigte Gewässer oder was muss man sich da vorstellen?
Naja, sie beziehen sich immer auf bestimmte Verträge, die es bereits gibt und auf bestimmte Vorgaben und bestimmte Umweltschutzabkommen, die es bereits gibt, die irgendwie einbezogen werden und die dann mit Bußgeldern belegt werden, wenn sich das Unternehmen halt nicht an die Sorgfaltspflichten hält. Mit dem Klimaschutz, der ist eigentlich tatsächlich auch schon relativ an den Rand gedrängt worden. Da gab es ganz am Anfang den sehr weitreichenden Vorschlag, die Bezüge auch von Vorständen zu koppeln daran, ob Klimaziele erreicht werden. Aber die sind schon relativ früh gekillt worden. Da hat es auch massive Lobbyangriffe drauf gegeben auf diese Regelungen, gerade auch aus nordeuropäischen und skandinavischen Ländern. Das heißt, die Klimapflichten sind jetzt noch, also die sind noch drin, aber die sind schon relativ schwach. Was jetzt drin ist, ist auf jeden Fall, dass Klimaziele aufgestellt werden müssen. Also was derzeit noch debattiert wird, ist halt die Frage, ob halt etwas daraus folgt, wenn diese Klimaziele eben nicht erreicht werden.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass über diesen Parlamentsentwurf wirklich Ewigkeiten lang verhandelt und diskutiert wurde. Er wurde jetzt auch beschlossen heute, aber so klar war das nicht, dass das durchgeht, weil dann in letzter Minute hieß es vor allem aus der EVP-Fraktion, das passt uns jetzt so doch nicht. Dann gab es Änderungsanträge, manche haben gesagt, so wie das jetzt ist, können wir da gar nicht zustimmen. Wie kam es? Wissen Sie das, wie das kam, dass da in letzter Minute noch so grundlegende Bedenken auf einmal angemeldet wurden?
Ja, das ist ja immer nicht so transparent, wie das zustande kommt. Man merkt nur, dass sich da an bestimmten neuralgischen Punkten doch der Widerstand wieder stark irgendwie formiert. Was man beobachtet hat, ist dieser Entwurf, über den abgestimmt wurde, das war ja ein Vorstoß oder eine Vorlage, die im Rechtsausschuss, der federführend ist, entwickelt wurde und da als Kompromissvorschlag vorgestellt wurde. Und der hat schon die Leute alle sehr glücklich gemacht, die sich eine strenge Regelung und eine wirksame Regelung wünschen. Und das war auch zum Teil recht überraschend, weil die EVP und halt gerade auch die deutschen CSU-CDU-Abgeordneten immer wieder versucht haben, bestimmte Regelungen zu schwächen, vor allem die zivile Haftung zu schwächen, die Klimapflichten rauszunehmen, solche Dinge. Und das war dann schon eigentlich zu aller Überraschung, dass da doch letztlich so ein relativ harter Entwurf noch bei rauskam. Natürlich gab es auch immer da noch Punkte, wo sich gerade Menschenrechtsorganisationen noch eine strengere Regelung gewünscht hätten, gerade was so die Beweislastumkehr angeht. Das hat sich nicht durchgesetzt, aber letztlich war das alles noch ein Vorschlag, mit dem gerade auch so progressive Politiker und Parteien noch ziemlich zufrieden waren. Und jetzt auf den letzten Metern kam dann doch noch mal aus ganz unterschiedlichen Ecken sehr, sehr harter Protest, also auch Wirtschaftslobbyverbände, die sich dann wieder dafür ausgesprochen haben, das Gesetz jetzt mal komplett zu kippen. Und das sind so Stimmen, die auch immer wieder aus CDU und CSU auch im Bundestag laut werden, wo so immer dieses magische Wort vom Belastungsmoratorium laut wird, was bedeutet, keine neuen Pflichten für Unternehmen, weil die sind ja schon so belastet jetzt mit Energieproblemen und Ukraine-Krise und diesen ganzen Dingen. Und das ist jetzt in den letzten Tagen noch mal massiv schärfer geworden.
Wir hatten dazu heute Morgen auch Daniel Kaspari im Interview. Ich würde mal ganz kurz versuchen, einen Ton von ihm einzuspielen. Ja. Ich hoffe, das klappt und Sie hören das.
Gerne.
Wir haben das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft. Wir sehen, dass sich wegen des deutschen Lieferkettengesetzes die Lage in Afrika oder anderen Regionen nicht unbedingt verbessert, sondern im Zweifel verschlechtert. Nehmen Sie das Beispiel eines großen Bauunternehmens, das früher in Afrika tätig war, das dort deutlich besser unterwegs war als viele Bauunternehmen aus China oder anderen Regionen auf der Welt. Dieses Bauunternehmen, Strabag, hat erklärt vor einem halben Jahr, es wird in Afrika nichts mehr machen, weil es sich nicht imstande sieht, die Vorgaben des deutschen Lieferkettengesetzes dort sicher und rechtssicher einzuhalten. Das führt dazu, unsere Unternehmen ziehen sich dort zurück. Unternehmen aus anderen Staaten wie China machen sich dort breit. Und wenn es uns wirklich um die Menschen vor Ort geht, dann sage ich Ihnen, ich bin fest überzeugt, die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort und auch die Umweltsituation wird sich nicht verbessern.
Sie haben ja auch dazu recherchiert, wie das in Deutschland mit der Umsetzung des deutschen Lieferkettengesetzes klappt, wenn ich das richtig gesehen habe. Hat Daniel Kaspari da einen Punkt, wenn er davor warnt, das ist für Unternehmen so schwer umsetzbar, so kompliziert, dass sie dann am Ende vielleicht einfach sagen, na gut, dann lassen wir das komplett, dann gehen sie halt weg aus Afrika und dann ist für die Menschen dort im Grunde auch nichts gewonnen.
Das ist immer so ein Argument und da ist natürlich auch ein Stück weit was dran, weil in armen Ländern natürlich wollen die Leute Arbeit haben erstmal und natürlich ist es schlecht für die, wenn die Arbeitsplätze dann halt weniger werden. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ich finde es aber ein bisschen bestürzend, wenn ein ganzes Unternehmen wie Strabag sich zurückzieht aus dem Land, weil es sich nicht in der Lage sieht, schon den relativ windelweichen deutschen Lieferketten das Lieferkettengesetz nicht umzusetzen, wo es ja tatsächlich nur darum geht, Menschenrechte zu achten. Das finde ich bemerkenswert, muss ich sagen. Es ist gewiss kompliziert, wobei ja, wie gesagt, auch das deutsche Lieferkettengesetz jetzt auch tatsächlich nur die erste Stufe der Zulieferer berücksichtigt und umfasst. Wenn man sicherstellen kann, dass die Sachen, die dort gefertigt werden, die Teile, die man oder sich dort zuliefern lässt oder die Vorprodukte, dass sie in Sachen von Qualität, Machart, Design, Standards, allem meinen Vorstellungen entsprechen. Wieso kann ich das Gleiche denn nicht für die Menschenrechte tun? Das ist für mich nicht ganz logisch verständlich. Sicherlich, wenn die Lieferketten sehr tief werden, wir haben das recherchiert zum Thema Kautschuk, wo uns dann die Unternehmen gesagt haben, dass sie teilweise die Lieferketten, also Dutzende, wenn nicht Hunderte von Stufen und Verzweigungen und Verästelungen haben und hingehen dann zu so ganz kleinen Zulieferern und Farmern. Das sehe ich schon eher, dass da so eine Unüberschaubarkeit ist, wobei ich natürlich auch sehe, dass die Unternehmen sich ganz gerne darauf zurückziehen, dass das alles so unüberschaubar ist und man da nichts machen kann.
Aber jetzt ist ja, haben Sie auch schon gesagt, Strabag zum Beispiel ein großer Konzern. Große Konzerne haben wahrscheinlich große Compliance-Abteilungen und können da auch viel Ressourcen für aufwenden für sowas. Aber gerade wenn es jetzt auch um die Frage geht, und das wäre ja auch ein Unterschied vom europäischen zum deutschen Lieferkettengesetz, wie groß ist der Kreis von Unternehmen, der betroffen sein soll? Wie groß oder klein sind die Unternehmen? Und für Mittelständler, kleinere Familienunternehmen, wenn die jetzt von diesem europäischen Lieferkettengesetz auch betroffen wären, für die ist das ja wahrscheinlich schon ein sehr reales Problem, wenn die sagen, ich bekomme 1000 Teile auf der ganzen Welt, soll ich da jetzt überall hinfahren und überprüfen, wie es da vor Ort genau aussieht. Also könnte das kompliziert werden, wenn dann das europäische Lieferkettengesetz den Kreis sozusagen nochmal wesentlich größer zieht.
Das EU-Parlament plant jetzt, dass Unternehmen ab 250 Mitarbeitern davon umfasst sind, was schon tatsächlich die kleinste Anzahl der Unternehmen sind. Also die allermeist der Großteil der Unternehmen ist deutlich kleiner. Das heißt, wir haben da schon jetzt einen ziemlich kleinen Schnitt von Unternehmen, die das überhaupt betrifft. Also das muss man halt auch mal sagen, so der klassische mittelständische Betrieb ist davon in aller Regel ausgenommen. In Deutschland ist es sogar noch mehr. Jetzt gilt es zunächst nur für Unternehmen mit mindestens 3.000 und ab nächstem Jahr für Unternehmen mit mindestens 1.000 Arbeitnehmern. Das sind Großunternehmen. Und wenn es jetzt nochmal mit diesem Argument, mit dem Aufwand, also das EU-Parlament plant schon so etwas, das nennt man den risikobasierten Ansatz. Und das bedeutet tatsächlich, dass dort besonders sorgfältig geprüft werden muss, wo auch die meisten Verstöße zu erwarten sind und wo die Risiken am höchsten sind. So dass, wenn ich jetzt also, keine Ahnung, irgendwas aus Amerika bestelle, aus den USA, da muss ich dann halt nicht so viel machen oder nichts machen. Die Sache ist, dass diese weit verzweigten Lieferketten sind natürlich auch immer so ein vorgeschobenes Argument und eine große Intransparenz von der Herkunft der Ressourcen, wo man sich auch mal fragen muss, ob das wirklich so im Sinne einer gerechten Wirtschaft ist, dass man nun sagt, man hat keine Ahnung, wo das Zeug, was man in seine eigenen Produkte schraubt und damit ja auch Gewinne erwirtschaftet, dass man keine Ahnung hat, wo die nun herkommen, ist halt auch eine Frage, die man sich in dem Zusammenhang mal stellen kann. Aber tatsächlich sind auch jetzt selbst von dem EU-Gesetz, wie es jetzt geplant ist, nur größere Unternehmen betroffen.
Es gab in den letzten Monaten auch Recherchen dazu, was die Haltung der Bundesregierung angeht zu diesem EU-Lieferkettengesetz. Und da kam heraus, dass die Bundesregierung mit SPD und Grünen ja auch eigentlich zwei Partner in der Ampel, die Arbeitsrechte und Umweltschutz wichtig finden, dass ausgerechnet die Bundesregierung versucht, das EU-Lieferkettengesetz abzuschwächen, obwohl zum Beispiel Arbeitsminister Hubertus Heil sagt, ein starkes Lieferkettengesetz, das ist ihm ganz wichtig. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt die Bundesregierung da gerade in diesem Prozess auf dem Weg zu einem EU-Lieferkettengesetz?
Wir hatten dazu auch recherchiert und tatsächlich nach dem, was wir da für Erkenntnisse gewinnen konnten, ist es tatsächlich so, dass Hubertus Heil ein Interesse an einem möglichst starken, effizienten Lieferkettengesetz zu haben scheint, die Grünen ebenso, aber dass tatsächlich die FDP massive Vorbehalte geltend gemacht hat und tatsächlich sich in so ganz kritischen Kernpunkten durchgesetzt hat.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hat sie durchgesetzt eine ominöse Regelung, die heißt Safe Harbor Klausel. Safe Harbor Klausel bedeutet, dass Unternehmen, die sich Branchendialogen anschließen, das sind so Zertifikate oder irgendwelche Böppel, die man sich dann irgendwie draufklickt, dass irgendwas besonders geprüft ist oder besondere Standards erfüllt, dass Unternehmen, die sich solchen Initiativen anschließen, tatsächlich stark von starken Haftungserleichterungen profitieren und nur noch in Ausnahmefällen überhaupt haftbar gemacht werden können für Schadenersatzansprüche. Also nur noch im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Und die ist halt für Leute, die jetzt betroffen sind, weil ihre Lebensgrundlage vernichtet wurde von irgendeinem Oil Spill oder irgendeinem Chemieverschmutzung. Das lässt sich kaum nachweisen, ne, dass es da einen Vorsatz oder eine grobe Fahrlässigkeit gab. Deswegen wird es gewertet von Kritikern als starkes Schlupfloch, um Haftungsregelungen zu umgehen. Und das ist halt so ein Punkt, den die FDP da offenbar reinverhandelt hat. Und die Klimapflichten wurden massiv zum Beispiel abgeschwächt. Das heißt, dass praktisch nur noch so eine fromme Aufforderung drin ist, dass Unternehmen sich bitte Klimaziele setzen sollen. Aber ob die erfüllt werden oder nicht, hat dann keinerlei Folgen mehr. Und so hat es die Bundesregierung tatsächlich auch im EU-Rat vertreten, ist damit aber nicht durchgekommen. Also der EU-Rat hat seinen Entwurf verfasst ohne diese Regelung, ohne die Safe Harbor-Klausel, aber Deutschland hat schon so eine Notiz beigefügt und gesagt, wir werden letzten Endes nur zustimmen, wenn die noch irgendwie reingeschoben wird. Und in den Änderungsanträgen, die jetzt zuletzt vor der Abstimmung im Parlament vorgelegt wurden von CSU-CDU-Politikern, EVP-Politikern, da tauchten dann diese Erleichterungen für Unternehmen mit Branchenstandards und Initiativen auch wieder auf. Also das ist so ein kleiner Wiedergänger, der immer wieder zu seinen Kopf hebt und der hauptsächlich aus deutscher Wirtschaftslobby und da nahen Parteien versucht wird reinzudrücken.
Okay, also da müssen wir dann gucken, wie die Verhandlungen an der Stelle in dem Punkt auch weitergehen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Keller, für die Erklärung.
Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
Wir unterstützen die Ukraine auch mit Waffen. Das tut nicht nur Deutschland, das tun die USA, das tun viele andere Länder. Und gleichzeitig ist klar, dass die Waffen, die wir geliefert haben, nur auf ukrainischem Territorium eingesetzt werden.
Das hat Olaf Scholz vor einigen Tagen gesagt. Aber ist das wirklich so? Und was wäre denn, wenn die Ukraine auf russischem Gebiet zurückschlägt, sich verteidigt? Darf sie das völkerrechtlich? Gibt es da klare Regelungen? Und welche politischen Konsequenzen könnte das haben? Dazu habe ich den Völkerrechtler Gerd Hankel vom Hamburger Institut für Sozialforschung angerufen und ihn nach seiner Einschätzung gefragt. Natürlich muss man sagen, die wirklich schlimmen Angriffe passieren in der Ukraine durch den Aggressor Russland. Das sollte man auch nicht vergessen, weil wieder sind 3 Menschen bei Angriffen auf Kiew gestorben. Aber es gibt auch immer häufiger Meldungen über Vorfälle auf russischem Gebiet. Sabotageaktionen hinter der Grenze, Drohnen über Moskau jetzt schon mehrfach, bei denen nicht ganz klar ist, wer dafür verantwortlich ist. Und wohl seit mehreren Tagen Angriffe auf die russische Region Belgorod, wobei auch da vieles sehr unklar ist. Und ich habe Gerd Hankel gefragt, obwohl eben in diesen ganzen Fällen nicht so richtig klar ist, wer verantwortlich ist, wo das herkommt, ob es für ihn danach aussieht, dass die ukrainische Seite zunehmend auch russisches Gebiet für ihre Verteidigung, für ihre Gegenschläge ins Auge fasst.
Ja, es sieht danach aus. Allerdings ist das ziemlich problematisch.
Mhm, okay.
Denn die Ukraine beruft sich ja immer noch auf das Recht zur Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta. Und dieses Recht folgt auch einem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das heißt also, Verteidigungsakte müssen verhältnismäßig sein. Die Ukraine kann jetzt nicht den Krieg nach Gusto in Russland hineinführen und weite Teile Russlands zerstören wollen, zum Beispiel.
Mhm, aber
Das würde eklatant dagegen verstoßen.
Aber per se schließt das Völkerrecht das nicht aus, in einer Selbstverteidigungssituation auch auf dem gegnerischen Territorium anzugreifen, sich zu verteidigen, wie auch immer man das dann definiert.
Nein, das schließt das Völkerrecht überhaupt nicht aus, denn ansonsten würde man die Ukraine ja dazu verurteilen, mit einer auf dem Rücken festgebundenen Hand sich gegen den mit beiden Händen kämpfenden Staat Russland zur Wehr zu setzen. Das ist rechtlich nicht so geregelt. Und die Ukraine hat das Recht der Verteidigung. Die Ukraine kann auch den Krieg in das russische Territorium hineintragen. Auch das ist möglich. Allerdings gilt auch da natürlich das Kriegsrecht. Und so etwas wie das, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, das heißt Drohnen über Moskau, die möglicherweise zivile Ziele beschädigt haben, angreifen sollten, das ist hochproblematisch.
Also zivile Ziele dürfen laut Kriegsrecht in keinem Fall angegriffen werden?
Ja, das Kriegsrecht ist auch da etwas uneindeutig. Zivile Ziele dürfen nicht angegriffen werden, ja. Mhm. Aber es dürfen militärische Ziele angegriffen werden, selbst wenn sich diese in der Nähe von zivilen Zielen befinden und damit zu rechnen ist, dass es zivile Schäden gibt. Man sagt dafür oder dazu sagt man Kollateralschäden. Ich selber finde den Begriff Kollateralopfer besser.
Jetzt haben Sie das Stichwort verhältnismäßig angesprochen. Also solche Gegenangriffe oder Verteidigungen müssen verhältnismäßig sein. Was heißt denn das in diesem Zusammenhang? Weil wenn verhältnismäßig meint, das muss im Verhältnis zu dem stehen, was in der Ukraine passiert, dann würde das ja im Grunde bedeuten, alles ist verhältnismäßig, weil Russland in der Ukraine so Grausames anrichtet.
Ja, der Begriff der Verhältnismäßigkeit ist ein sehr, sehr schwammiger Begriff. Um ein Beispiel zu nehmen. Eine kriegsführende Partei möchte ein militärisches Ziel ausschalten. Darauf ist die Absicht und der Wille gerichtet. Man weiß aber auch, dass gleichzeitig damit eine Vielzahl von unbeteiligten Zivilisten, die das Pech haben, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, mit ums Leben kommen. Mhm. Das nimmt man dann als notwendig in Kauf, möchte es aber nicht, versucht es auch nach Möglichkeiten zu verhindern, weiß aber, dass man das nicht kann. Das ist zulässig, wenn das Verhältnis von militärischem Vorteil nicht außer Verhältnis steht zu dem zivilen Schaden. Das heißt also, der militärische Vorteil ist gering und der zivile Schaden, sprich die Zahl der Kollateralopfer, ist sehr hoch. So, das bemisst sich nach dem Einzelfall. Natürlich könnte, um das jetzt auf die Ukraine wieder zu übertragen, die Ukraine einen deutlich, ich möchte mal sagen, offensiveren, aggressiveren Krieg in Russland selbst führen. Ja, das wäre auch völkerrechtlich zulässig, wäre allerdings diplomatisch und mit Blick auf die Unterstützung des Westens wohl nicht klug.
Aber nochmal zu diesen, also wenn es zum Beispiel darum geht, Nachschubwege zu zerstören, Ölraffinerien, Waffenlager hinter der Grenze, dann ist das ja relativ gut nachvollziehbar, inwiefern das im Zusammenhang mit der Selbstverteidigung steht. Aber wenn es stattdessen, wo wir sagen müssen, man weiß nicht, wer es war, es ist vieles noch unklar, aber wenn es zum Beispiel um Drohnenangriffe in Moskau geht, Wie lässt sich das dann noch mit Blick auf Selbstverteidigung rechtfertigen? Ist das okay, wenn man sagt, ja, wir versuchen Angst in der russischen Bevölkerung zu schüren oder wir wollen die russischen Verteidigungskräfte auf ihrem Territorium binden? Das dient dann unserer Selbstverteidigung.
Also wenn es um den Aspekt des Bindens russischer Kräfte auf dem russischen Territorium geht, ich denke, dann ist das gerechtfertigt. Wenn es darum geht, die Zivilbevölkerung oder die Bevölkerung an sich zu terrorisieren, ihr klarzumachen, das ist nicht nur eine virtuelle Geschichte, sondern bei uns sterben tatsächlich Menschen, dann ist das ein Problem.
Und Sie haben auch gerade schon gesagt, Sie halten das jetzt unabhängig vom Völkerrecht auch nicht für eine sinnvolle Strategie. Warum? Weil Sie glauben, dass das Angst zum Beispiel in der russischen Bevölkerung dann ja eher der Kreml-Propaganda in die Hände spielt? Oder warum halten Sie das?
Ja, das ist das eine. Und ich denke, dem Kreml käme nichts gelegener als eine Ukraine, die im Graubereich des Kriegsrechts operiert oder vielleicht sogar ganz manifest gegen das Kriegsrecht verstößt und Kriegsakte begeht mit vielen, vielen zivilen Opfern. Denn das würde der russischen Seite die Möglichkeit geben, zu sagen, guck mal her, schaut her, ihr greift uns hier mal, aber was machen die denn? Und wir können davon ausgehen, also ich gehe davon fest aus, dass die russische Strategie auch darauf ausgelegt ist, das heißt, die Ukraine in ein völkerrechtswidriges Verhalten hineinzuziehen.
Man liest, dass hinter Angriffen in der russischen Region Belgorod russische Gruppen stecken könnten. Auch das alles sehr unklar. Man weiß überhaupt nicht, was da passiert. Aber russische Gruppen, die gegen Putin kämpfen, haben sich zumindest dazu bekannt. Wie wäre das denn in der Theorie? Dürfte die Ukraine solche Gruppen in Russland unterstützen? Möglicherweise auch mit Waffen, möglicherweise auch mit westlichen Waffen.
Ich denke schon, dass das möglich ist, denn diese Gruppen sind gewissermaßen Alliierte, Verbündete der Ukraine im Kampf um die eigene Existenz, im Kampf gegen Russland. Und insofern sehe ich da kein Problem, dass auch solche Gruppen in Russland unterstützt werden.
Das eine ist ja die völkerrechtliche Dimension, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Das andere ist eine politische. Der ukrainische Präsident Zelensky hat mehrfach gesagt, wir greifen kein russisches Gebiet an, weil das auch von den westlichen Staaten Vorgabe für Waffenlieferungen ist, dass die nicht auf russischem Gebiet gegen Russland eingesetzt werden. Was würden Sie sagen, wie ernst kann man diese rote Linie oder diese Vorgabe der westlichen Unterstützer nehmen? Also könnte die Ukraine wirklich ihre militärische Unterstützung durch den Westen riskieren, wenn sie Angriffe auf russischem Territorium durchführt?
Ich glaube nicht, dass die Ukraine die westliche Unterstützung verlieren wird. Ich kann im Gegenteil sehr gut verstehen, dass die Ukraine unter einem unglaublichen Zugzwang steht, nachdem über Tage hinweg die Großstadt Kiew angegriffen worden ist. Verlangt auch die öffentliche Meinung, der Druck der öffentlichen Meinung nach einer Reaktion. Und ich denke, das sieht man auch in den westlichen Hauptstädten so.
Aber das heißt, das ist dann gar nicht so ernst gemeint, wenn beispielsweise Olaf Scholz oder auch Joe Biden sagen, die Waffen, die wir euch liefern, die dürfen auf jeden Fall nur in der Ukraine eingesetzt werden.
Ich bin ziemlich sicher, dass man sich auch vorstellen kann, dass das Kriegsgeschehen soweit eskaliert. Und das ist ja nun mal in einem Krieg ja, gewissermaßen das Naturell eines solchen Krieges, einem Kriege innewohnend, dass die Eskalationsgefahr sehr, sehr groß ist, dass man da nicht sagen wird, so, ihr müsst euch jetzt an eure frühere Zusage halten und selbst wenn es euren Untergang bedeutet. Ich glaube nicht, dass man das machen wird.
Aber gerade davor hatte man ja eigentlich vor allem in Deutschland, wenn man sich die Diskussion in der SPD anguckt, das war ja immer die große Angst, wann werden wir damit zur Kriegspartei, wenn irgendwann deutsche Waffen auf russischem Boden einen Schaden anrichten. Würden Sie sagen, diese Debatte ist eigentlich von gestern?
Ja, aber in diesem ganzen Konflikt haben wir viele Debatten, die schon von gestern sind. Fangen Sie an mit den Waffenlieferungen, gehen Sie weiter mit den Panzern, jetzt kommen Flugzeuge. Die Grenze ist immer weiter verschoben worden. Das ist eine riesengroße Gefahr, ja. Aber ich persönlich und ich denke auch viele andere oder fast alle anderen, mit Ausnahme vielleicht von Putin und dem engeren Umfeld, haben keine Lösung.
Wenn Sie sagen, das ist eine riesengroße Gefahr, wo sehen Sie diese Gefahr? Also, dass dann ab irgendeinem Punkt der Kreml, Putin doch sagen, jetzt ist Deutschland, jetzt sind die USA für uns Kriegspartei und das hätte dann welche Folgen?
Ja, gut, das sagt der Kreml ja schon seit einigen Monaten, dass der Westen und auch Deutschland Kriegspartei sind. Ich halte das für falsch. Sie würden erst dann Kriegspartei sein, wenn NATO-Soldaten, Bundeswehrsoldaten auf russischem Territorium kämpften oder auf ukrainischem Territorium gegen russische Soldaten kämpften. Das tun sie nicht. Was wir machen bisher, der Westen macht, ist Nothilfe. Und Nothilfe ist gegenüber einem Angegriffenen völkerrechtlich und auch normal innerstaatlich strafrechtlich zulässig.
Und Nothilfe ist es auch dann noch, das haben wir jetzt natürlich noch nicht, die Situation, und werden sie vielleicht auch nicht haben, aber Nothilfe ist es auch dann noch, wenn westliche Kampfjets über Russland fliegen.
Ja, auch das ist doch Nothilfe. Ja, die Nothilfe ist nicht begrenzt auf das Territorium der Ukraine. Das ist eine Absprache zwischen der Ukraine und dem Westen, die aber jederzeit modifiziert werden kann.
Soweit also die Einschätzung oder auch die Meinung vom Völkerrechtler Gerd Hankel. Weil wir gerade schon über den Ukraine-Krieg gesprochen haben, der ist auch Thema bei mehreren Gipfeln, die heute stattfinden oder stattgefunden haben. Die NATO-Außenminister in Oslo, dann der große Europagipfel in Moldau, zu dem auch Präsident Selenskyj angereist ist. Wer darüber mehr hören möchte, was da besprochen und entschieden wurde, das kommt alles ausführlich bei uns im linearen Deutschlandfunk-Programm heute vor, zum Beispiel in Infos am Abend, kurz nach 6 oder in der Sendung, das war der Tag, kurz nach 23 Uhr. Und auch diese Sendung kann man alle online nachhören, das nur als Tipp. Daniel Heinrich hat mit mir heute zusammen diese Folge von der Tag produziert. Feedback wird sehr gerne gelesen, egal ob positiv oder negativ. Und das geht am besten an unsere Mailadresse dertag@deutschlandfunk.de. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt für heute. Josephine Schulz ist mein Name. Danke fürs Hören. Tschüss, macht's gut.